Jetzt freue ich mich, dass Sie heute Abend wieder da sind zu der Geschichte der Könige Israels. Darf ich mich gleich korrigieren? Wir machen heute Abend natürlich die Könige Judas. Sie wissen jetzt schon, jetzt sind Sie, wenn Sie das letzte Mal da waren, schon informiert, dass wir das trennen müssen. Israel heißt nach Salomo nur noch das geteilte Reich im Norden. Israel ist nicht mehr der Name fürs Ganze und das Südliche heißt Juda. Die Grenze verläuft etwa 5 bis 10 Kilometer nördlich von Jerusalem über eine lange Zeit von über 400 Jahren war diese Trennung. Die viel kürzere Zeit war das Königtum vereint, die viel längere Zeit war es getrennt. Sie sehen das hinten im Anhang Ihrer Bibel an den Zeittafeln. Da ist unterschieden, Reich Israel, Reich Juda. Und wir hatten nun das letzte Mal die Könige Judas verfolgt, bis zu dem Asa. Ich habe das hier noch aufgezeichnet, um es Ihnen nochmal in Erinnerung zu rufen. Der Asa, ein König, der Reformen einläutet in Juda, in Jerusalem und dann diesen schrecklichen Kult der Fruchtbarkeit aus dem Land vertreibt. Wir haben da ja manches gelesen, was dort alles üblich war. Aber in seiner eigenen Lebensgeschichte einer war, der nicht geglaubt hat. Das hat uns ja schockiert, auch die Not, dass er über der schweren Krankheit nicht Gott suchte. Ein Wort, über das man ja viel nachdenkt und das zu den markanten Worten der Bibel gehört. Und nun kommen wir auf seinen Sohn Josaphat. Ein gläubiger Mann. Asa starb und nun kommt Josaphat in Jerusalem auf den Thron. Wie weit wir heute kommen, das wissen wir jetzt nicht. Wir machen mal ein Stück weit und lesen nach dem Chronikbuch. 2. Chronik 17. Sie merken, wir können nach den Königsbüchern lesen, nach dem Chronikbuch. Wir greifen jetzt nach dem Chronikbuch, weil im Chronikbuch viel, viel mehr über Josaphat berichtet wird. Wir haben die Geschichte von Josaphat in den Königsbüchern nur als ein Kapitel, das in der Geschichte von Ahab, dem Nordkönig, kommt, dem samaritanischen König. Aber uns interessiert das ja einmal, die ganze Lebensgeschichte des Josaphats zu lesen. Und ich habe den Eindruck, dass das auch für Sie an vielen Stellen neu sein kann. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt, also für den Asa, und wurde mächtig gegenüber Israel. Haben Sie es im Kopf, dass es Israel jetzt immer nur das Nordreich meint? Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale. Das sind diese Fruchtbarkeitsriten mit all ihrem gräulichen Götzendienst. Hinter diesen Götzenbildern stecken okkulte Mächte. Das wissen diese animistischen Religionen sehr genau. Das ist nicht so, wie wir dann meinen, das ist eben nur ein Bild, das ist es nicht. Er suchte den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Im 3. Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen Ben-Hail, Obadja, Secharja, Netanjal, Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemimarot, Jonathan, Adonja, Tobia und Tob Adonia. Und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich. Und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herumlagen,
sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. So wurde Josaphat immer mächtiger und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer zu Jerusalem. Und dies war ihre Ordnung. Nach ihren Sippen in Juda waren Oberste über 1.000, Adna der Oberste, und unter ihm 300.000 streitbare Männer, neben ihm Johanan der Oberste und unter ihm 280.000, neben ihm Amasja, der Sohn Zichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte, und unter ihm 200.000 streitbare Männer und aus Benjamin Eljada ein streitbarer Mann und unter ihm 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren, neben ihm Josabat und unter ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. Diese alle dienten dem König außer denen, die der König in die festen Städte von ganz Juda gelegt hatte. Wir machen heute noch ein Stück weiter, aber es ist mal wichtig, diesen Abschnitt jetzt zu lesen. Außergewöhnlich, wir haben hier einen gläubigen König. Das gibt's ganz selten. Macht verdirbt. Werden Sie auch bei sich merken. Je mehr man aus eigener Kraft vollbringen kann, umso weniger traut man auf Gott. Erstaunlich, dass der Josaphat in den Fußstapfen seines Vaters Asas lebt. Sogar noch mehr, er dient Gott, er ist ein gläubiger Mann, der sich ganz Gott verschreibt. Und dann wird erzählt im ersten Vers, er wurde mächtig. Wir müssen uns davor hüten, dass wir Macht erobern wollen, ohne dass sie uns Gott verleiht. Es ist in unseren Tagen immer so ein Ellbogenkampf um die Macht. Ich denke, wir sollten Sorge tragen, dass wir sehen, wie Gott uns Vollmacht gibt auch, so dass wir wirken können. Man kann ja nicht einfach durch irgendeine vorgespielte Autorität etwas erreichen. Die Macht wird dem Josaphat von Gott anvertraut. Und das ist ja richtig. Die Macht wird einem geschenkt. Ich staune immer wieder, wie Gott uns schwache Leute bevollmächtigt für Dienstaufgaben, wie er uns auch im Beruf tauglich macht, wie er Weisheit schenkt. Wir dürfen darum beten, Herr, gib mir die Kraft und das Gelingen, mein Amt zu füllen. Sie alle haben heute in ihrem Beruf wieder viel gewirkt. Es ist ganz wichtig, dass ich weiß, Gott muss mir auch hier die Gaben geben. Und dass ich etwas vollbringen kann in meinem Amt. Er suchte Gott. Das ist schön, heißt im Vers 3. Er suchte nicht die Bale, er suchte Gott. Es ist in unserem Leben oft ein schwerer Kampf, bis man wirklich zu einem Glauben an den lebendigen Gott findet. Und es braucht unsere ganze Kraft. Der Josaphat hat sich drum bemüht, das fällt einem nicht in den Schoß. Er hat Gott gesucht, er hat sich getrennt von allen falschen Lehren und hat Gott gesucht, den Gott seines Vaters. Und es war bei ihm ein Glaube in Vers 4, dass er die Gebote Gottes erfüllen will. Wir haben in unseren Tagen einen Glauben, der dann so wenig von den Geboten spricht, da macht man dann so, wie wenn das eine Sache der Gesetzlichkeit wäre. Nein, es gibt keinen Glauben an Gott ohne ganz konkrete Weisung, wie Gott unser Leben will. Wir erfahren das aus seinem Wort. Wir können uns hier ganz klar uns auch vor die Augen stellen lassen, was Gott von uns fordert. Und es ist ein Weg gewesen, der sich unterschieden hat vom Volk, und von Israel hat er sich unterschieden, im Norden. Ein Mann, der wirklich im Glauben ernst macht, wir würden heute sagen, in der Nachfolge Jesu, geht er konkrete Schritte. Und schön ist, wie Gott ihm auch ein Gelingen schenkt. Er hat den Segen Gottes sichtbar auf seinem Leben. Er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Die Bibel sagt, es ist nicht so, dass man im Leben immer Misserfolg haben muss. Gott kann einem auch viel schenken. So dürfen Sie es ja auch in Ihrem Leben erfahren, dass Sie Ehre von Menschen bekommen, dass Ihnen Dinge gelingen, dass Sie Anerkennung bekommen von Menschen. Und Es ist ein erfolgreicher König. Er ist in seinem Amt kein Versager. Er hat Weisheit im Regieren. Er bringt das fertig. Wir lesen nachher, wie sorgfältig er seine Militärmacht aufbaut, wie er die Kornspeicher aufbaut. Das ist schön, wenn Menschen auch im politischen Bereich über Weisheit verfügen. Das ist ein Feld, wo Gott auch verherrlicht sein will. Auch Menschen, die im Wirtschaftsleben wirken, in all den öffentlichen Ämtern kann man Gott dienen. Wir sehen das auch etwa in Daniel, der ein guter Berater war. Das ist, jeder Beruf ist von Gott zu benutzen, dass dort ihm gedient wird. So wie es Josef tut, im weltlichen Dienst Gott zu dienen. Er macht auch in seinem Glauben das so, dass er Gott treu dient. Vers 6. Er kämpft gegen den falschen Glauben, er wehrt sich gegen die Verdrehung des Glaubens. Wir sollen nicht so tun, als ob jeder auf seine Weise Gott dienen könnte. Nein, Gott möchte nicht mit falschen Religionen verehrt sein. Und deshalb wollen wir mutig Stellung nehmen gegen die Verdrehung des Glaubens. Er hat die Opferhöhen weggetan, die Aschera-Bilder. Es gab natürlich Proteste bei den Menschen. Die waren ja glühende Verehrer dieser Religion. Das wurde ja alles benutzt. Aber er setzt seine Macht und seinen Einfluss ein, um der Verdrehung des Glaubens zu wehren. Und dann lesen wir noch, dass er Lehrer ausschickt. Das sind also Gesetzeslehrer, die das Wort Gottes im Volk wieder bekannt machen. Auch selten, dass wir Könige haben, die sich darum bemühen, wie Menschen mehr Bescheid wissen in den Gottesordnungen. Es ist heute auch immer wieder gut, wenn wir wieder mehr fragen, was sagt eigentlich Gottes Wort für unser Familienleben, was sagt Gottes Wort für unseren Umgang mit den Gütern, wie bringen wir unsere Zeit zu, wie können wir mehr lernen über die richtige, über den richtigen Dienst für Gott in all den Bereichen unseres täglichen Lebens. Da waren die Gesetzeslehrer da. Und sie lehrten und hatten das Gesetzbuch bei sich und gingen durch die Städte und unterwiesen das Volk. Es geht nicht darum, dass einer sagt immer wieder, ja, ich bin doch jetzt frei, ich kann mein Leben selber gestalten. Nein, wer an Gott glaubt, ist in das Gesetz Gottes hineingestellt. Oder wie wir es im Jakobusbrief dann hörten, in das Gesetz Christi, in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeführt. Glauben heißt Gehorsam. Dürfen Sie nie vergessen. Im Neuen Testament heißt Glauben nicht nur Vertrauen, sondern auch Gehorchen. Wenn Sie das Gehorchen rausnehmen, haben Sie einen verdrehten Glaubensbegriff. Vertrauen und Gehorchen gehört zusammen. Und über die Feinde kommt nun eine Furcht, ein Schrecken. Heute meine ich, ob wir wieder mehr überhaupt über den heiligen Gott reden sollten. Das erleben Sie doch bei sich auch, dass Gott uns manchmal sehr auch erschrecken kann. Gehört irgendwie zu meinem Glaubensleben. Über der Schuld meines Lebens, über Versäumnissen wird einem plötzlich wieder die Größe und Majestät Gottes bewusst. Die Feinde spüren etwas von dem mächtigen Gott. Wir hatten es ja schon früher bei den Philistern, dass sie sagten, lasst eure Finger von den Israeliten weg, da ist ein mächtiger Gott mit ihnen, sie ahnen etwas. Hinter uns steht der lebendige Gott. Und er kann für uns streiten, sodass wir nichts tun müssen. Hier bringen sogar die Araber riesige Geschenke. Sie wollen ihn ehren und wollen im Frieden leben. Und sie beweisen das durch ihre Abhängigkeit von ihm. Er hatte viel Vorrat, er hat weise gewirtschaftet. Wir brechen mal hier jetzt ab mit der Darstellung des sehr vorbildlichen Königsamtes von Josef. Und lesen Kapitel 18, Vers 1. Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Jetzt, was passiert jetzt? Sie kennen doch noch den Ahab. Der Ahab war ja eine ganz schwache Figur. Der stand ja unter dem Pantoffel seiner Isebel. Aber die Isebel war ein Luder, ein ganz raffiniertes Weibsbild. Eine phönizische Prinzessin, die mit Raffinesse und Diplomatie ihren Mann tanzen ließ wie ein Harlekin an der Strippe. Nicht? Und das hat er mitgemacht, der Mann. Und ich habe immer den Eindruck, der Ahab wollte gar nicht, aber er war so hörig auch auf alle gottlosen Einflüsterungen seiner Frau. Der Ahab war ja doch der Mörder vom Naboth, auch wenn die Frau die Siegel auf diese Anordnung gedrückt hat. Die Frau hat es eben getan, aber der Mann hat sie an seinen Schreibtisch hingelassen. Das war das Furchtbare. Jetzt verschwägert dieser fromme König Josaphat sich mit dem Ahab. Ja, das kann doch nicht gut gehen. Was heißt verschwägert? Das heißt, eine Tochter von Ahab und Isebel heiratet einen Sohn von Josaphat. Ja, sicher. Und die Schwiegertochter, die hier jetzt kommt, die war nachher eine, die das Königreich in Israel furchtbar, in Juda, furchtbar belastet hat, die Athalia. Das war die Tochter vom Ahab. Und das ist jetzt wieder so, verstehen Sie, das steht eigentlich gar nicht da, war das von Gott oder war das nicht von Gott, wir sehen erst später, offenbar war das kein von Gott gesegneter Weg. Und das ist oft so schwierig, wie kann man denn das erkennen, da können wir nur beten, Herr, bewahre uns vor Irrwegen. Vielleicht war das eine hübsche Frau oder irgendwelche Momente müssen ja für die Athalia gesprochen haben. Ich vermute, dass sogar etwas ganz anderes damals mitgespielt hat. Das waren die Hofräte und die Diplomatie, die gesagt haben, wir müssen den Riss heilen. Wir machen Wiedervereinigung Israel und Juda. Und jetzt binden wir die beiden Staaten zusammen. Und wie kann man das besser tun als eine Hochzeit in den beiden Königshäusern? War das nicht ein ganz toller Schachzug? Dabei war ja die Trennung zwischen Israel und Juda ein Gericht Gottes. Und diese Athalia, ich möchte vorgreifen, wir werden das später noch lesen, wir brauchen noch einige Zeit für den Josaphat. Wir haben nur die Elia-Geschichte ausgeklammert, die machen wir mal extra, für da als Predigtreihe. Aber die Athalia, diese aus dem Hause Ahab stammende junge Frau, die hat später vom Geschlecht Davids alle ausrotten lassen. Und nur weil ein Priester beherzt Zugriff, hat er ein Kind verstecken können. Sonst wäre das Geschlecht Davids ausgerottet worden. Wie furchtbar hier ein falscher Geist nach Jerusalem kommt. Und das in das Königshaus. Diese Athalia hat ja nachher Revolution gemacht, ein paar Kapitel weiter. Kommen Sie, dürfen es mal lesen. Und ein Priester, dem es wirklich um den Dienst Gottes ging, der hat einen Spross aus dem Davidsgeschlecht versteckt. Und wie der dann herangewachsen war, hat er das Königreich wieder ausgerufen. Und die Athalia schrieb, hat also sich laut geschrien, Aufruhr, Aufruhr und so weiter. Aber das Volk stand gegen sie und die Athalia starb. Es ist eben nicht bloß eine Privatsache, wen wir heiraten und wie wir heiraten. Es ist ja heute in unseren Tagen das immer wieder eine Frage zwischen verheiratet sein und ledig bleiben und allem Möglichen. Ich weiß, es ist schwer. Bloß muss man das ganz deutlich sagen. Verbindungen, die nicht von Gott gestiftet sind, sind die Hölle. Und das ist so schwer. Ich weiß nicht, es steht gar nicht viel da in der Bibel, ob es nicht richtig war. Ich will jetzt auch weiter gar nicht sagen, sondern es ist das auch gesagt, dass eine Ehe unermesslichen Schaden bringen kann. Das kann eine von Gott gestiftete und gesegnete Sache sein. Aber es steht auch sehr viel anderes in der Bibel drin. Er verschwägerte sich mit Ahab. Man meint, der Josaphat verliert seine Besinnung, weißt du nicht, wo du hinkommst? Du passt doch nicht in das Königsschloss in Samaria. Dort herrscht doch ein ganz anderer Geist. Dort wird doch nicht nach Gott gefragt. Er ist doch ein Diener Gottes. Er muss doch suchen, was Gott von ihm will. Naja, wir lesen weiter. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Er sprach zu ihm, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk. Wir wollen mit dir in den Kampf.
Da muss ich doch ein paar Worte dazu sagen. Sie wissen, dass dieses Kapitel mir besonders lieb ist und ich habe es immer wieder auch schon ausgelegt. Ahab, der gottlose König von Samaria, ist ein Meister in der Hofhaltung. Wenn es um die Begeisterung mit den Augen geht, dann kann man von dem Ahab nur lernen. Das war ein Zeremonienmeister. Hat Hitler auch gekonnt. Was für die Augen. Als ich geboren wurde, hat es meine Mutter immer so getröstet, die Riesenaufmärsche. 1938 bin ich ja geboren, weil sie in den letzten Monaten der Schwangerschaft, ich war ein Zehnfünder, hat sie immer gedacht, wenn diese Tausende marschiert sind, die sind alle auch schon geboren, gell? Aber das ist mir immer so eine Erinnerung in meiner Geburt, was die Massenaufmärsche waren, Hitler, der hat so Schau machen können. Ich sehe es beim Ahab so, der hat die Rinder so toll schlachten können, der hat Mahlzeiten gemacht. Ja, man, das ist doch toll. Rauschendes Königtum. War das eigentlich das, was Gott wollte für seine Könige? Saul war ein anderer König und David. Und bei diesen festlichen Gelagen, wie sie da auf dem Kanapee lagen, da lag man ja zu Tische, das war sicher sehr feierlich, stundenlang hat man da vor sich hingefuttert. Da heißt, er beredete ihn, dass er ihn aufzog nach Ramoth in Gilead. Hebräisch steht natürlich da, er verführte ihn. Er beschwatzte ihn. Ramoth in Gilead ist nach der Bibel eine der Freistädte Israels. Ramoth liegt im heutigen jordanischen Gebiet, ziemlich tief im Land drin, gehört nicht zum heutigen Gebiet von Israel. Jenseits des Jordans und dort vielleicht nochmal, wenn ich es recht im Kopf, so 70, 80 Kilometer, war noch nie dort. Tief im Lande drin, das hat eigentlich nicht immer zu Israel gehört, sondern wurde wahrscheinlich zu Zeiten von Omri, vor Ahab also, von Syrien erobert. Ein ursprünglich altisraelisches Gebiet, deshalb hat natürlich der Ahab Grund dazu zu sagen, sollen wir das uns nicht wiederholen. Aber es war letztlich doch Anstiftung zu einem Angriffskrieg. In der Bibel wird eigentlich ein Angriffskrieg gar nicht verherrlicht, wenn Sie die Geschichte lesen. Es wird gesagt, dass der Josef als Militär hat, aber nicht dazu, dass man sich etwas holt, was Gott einem nicht gibt. Willst du nicht hinaufziehen zum Krieg? Und jetzt sagt der Josef als wie ein Brautpaar, das sage ich immer wieder. Ich bin wie du, dein Volk ist mein Volk und wo du hingehst, da will ich auch hin, beim Mondschein, mit Augenaufschlag. Furchtbar. Das kann er doch nicht sagen, er kann doch nicht einem gottlosen Menschen gegenüber sagen, wo du hingehst, da gehe ich auch mit hin. Warum verkauft er sich mit Leib und Seele an den Ahab? Das ist nicht zu verstehen. Aber man sieht die Torheit seines eigenen Lebens, wenn man sich an Menschen bindet. Aber Josaphat sprach zum König von Israel, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Jetzt kommt sein Gewissen. Ich brauche noch ein Wort Gottes. Man merkt, in dem Josaphat lebt der Geist Gottes. Er spürt, dass er eigentlich nichts so sagen kann. Darum will er es noch genauer wissen. Frage doch den Herrn. Ich brauche eine klare Weisung von Gott. Und das ist eine gute Faustregel. Ich möchte von Gott eine klare Bestätigung haben, sonst will ich das nicht. Der König von Israel versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, Gott wird es in des Königs Hand geben. Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm Gram, denn er weissagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn des Jemla. Josaphat sprach, der König rede nicht zu. 400 Propheten tun Dienst. Die Ausleger wissen nicht richtig, was das für Propheten waren. Waren das Baalspropheten? 400 Baalspropheten wurden ja hingerichtet nach dem Gottesurteil auf dem Karmel. Ich vermute, dass es Israels Propheten waren. Es gibt immer genügend Leute, die sich als Propheten ausgeben, die aber nicht vom Herrn unterwiesen sind. Das ist ja immer wieder die Not, dass viel Wort Gottes verkündigt wird, was nicht Gottes Wort ist.
Und zu allen Zeiten haben Menschen Gottes Gedanken nach ihrem Gutdünken angepasst. Ich glaube das gleich, dass bei dem König Ahab viel Religion war. Der hat seine Hofkapellen gehabt und dort wurde auch viel vom Mosegesetz noch geredet. Er hat ja versucht, sein Volk bei der Stange zu halten und die Mächtigen haben immer verstanden, Religion und Christentum auch dafür zu nutzen, um ihren Thron zu befestigen. Ich verstehe das so, das waren hörige Leute, da sie aber bezahlt waren vom König, waren sie abhängig. Und dann haben sie das geredet, was der König hören wollte. Ich war mal, als Student wohnte ich bei einem Hauslehrer, war später Professor in China, der war Hauslehrer bei den von Gramm, das war so ein berühmter Tennisspieler, bei den alten von Gramms auf dem Hofgut. Und er hat erzählt, wie der alte Patronatsherr von Gramm im Gottesdienst gewesen sei. Und dann war er mit einer Predigt nicht ganz mit einig, wie da irgendwie über Erziehung oder was gepredigt wurde. Und dann hat er gesagt, wenn der noch mal so weiter predigt, dann ist das Wein, das er an Weihnachten kriegt, so klein. Der Pfarrer, verstehen Sie? Der Patronatsherr sagt, dann ist das Schwein, das er an Weihnachten kriegt, bloß noch so groß. So hat er seine Macht ausgespielt. Der Pfarrer muss predigen, was ich sage. Ich bin der Patronatsherr. Und ich greife ein, sonst wird der Gehalt gekürzt. Und das ist immer ein kritischer Punkt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass das bei mir nicht droht. Aber verstehen Sie, warum diese Propheten das so reden müssen? Das waren eben Angestellte, das war denen ihren Beruf. Und der Josaphat sagt, die 400, das ist für mich noch gar kein Zeichen. Er weiß, es geht nicht um die große Zahl, es geht nicht um die Masse. Ist nicht einer da, der wirklich Gottes Wort predigt? Und dann sagt Ahab, ich habe noch einen, aber das ist so ein typischer schwäbischer Dickschädel. Nicht? Aber mit dem kann man nichts, der immer kommt ihm sein Nein. Der immer hat er was rumzumeckern. Der sagt nie das Positive, der hat immer was Negatives. Nun hat man am Hofe Ahabs auch nichts anderes als Negatives sagen können. Das lag ja am Ungehorsam Ahabs. Aber er merkt das gar nicht. Woher das kommt, dass ein Prophet nur Thronen warnen kann. Vers 8. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach, bringe eilends her Micha, den Sohn des Imla. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen an jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zedekia, der Sohn Knenans, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh ihn auf nach Ramot in Gilead. Es würde gelingen, der Herr wird es in dir in die Hand geben, Gott mit uns, auf die Koppelschloss drauf und so fort. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Der Micha wird nun geholt, der Micha ben Jemla, der Micha der Sohn des Jemla, Ben heißt immer Sohn. Es war eine festliche Versammlung, die Throne waren aufgestellt, eine tolle Zeremonie und dann haben die Propheten da noch eine Schau abgezogen, der Zedekia, der hat sich so Hörner gemacht und ist durch die Gegend gerasen und sagt, so räumst du die Feinde auf, muss machtvoll gewesen sein, mit theatralischer Untermalung. Und sie standen alle im Bann dieser Prophetenweissagung. Es ist ja schon eine Sache, wenn das alle so sagen. Verführung ist schwer. Und wenn der Verführungsgeist die Menschen verwirrt, und um das geht's ja hier, das sagt ja nachher Micha, von Gott ging ein Verführungsgeist aus, dann ist alles wirr. Und es ist nicht leicht, in einer verwirrten Zeit auch zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Ich verstehe, dass die Verdrehung auch in unseren Tagen so groß ist, dass Menschen gar nicht mehr erkennen können, wo die Wahrheit liegt. Der Bote, der den Micha holt, der konfirmiert ihn noch unterwegs und sagt, ah, jetzt Micha, jetzt hast du so viel gemeckert, jetzt heute, halt doch mal der Güschle. Jetzt sagt er mal ja. Wirst doch nicht heute wieder was meckern wollen. Und er sagt, ich will reden, was der Herr gebietet. Ich kann nur reden, was Gott will. Vers 14. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramot in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Er sprach, ja, zieht hinauf. Es wird euch gelingen. Sie werden in eure Hände gegeben werden. Das ist eine rätselhafte Stelle für mich. Es ist nicht erklärt, was hier passiert ist. Ist Micha umgekippt? Oder hat er einfach gedacht, es hat keinen Wert, ich rede mit? Oder ist es das Gericht Gottes, das nun den Ahab und den Josaphat vollends ins Elend fahren lässt? Es ist nicht erklärt. Jedenfalls entspricht es nicht dem, was Gott dem Micha aufgetragen hat. Der König ahnt, da stimmt was nicht. Und wir merken, wie der Ahab ein Gespür für geistliche Vorgänge hat. Deshalb dringt er nochmal auf den Micha. Aber der König sprach zu ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die reine Wahrheit sagst. Er sprach, gern, wenn du die reine Wahrheit haben willst, du kriegst sie. Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. Ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josua, sagte ich dir nicht, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Der Ahab hat genau ein Gefühl, da stimmt was nicht. Und jetzt hat er das serviert bekommen, was Gott sagt. Und dann kann er es wieder nicht ertragen. Ich sag das doch, jetzt redet er, jetzt macht er wieder alles mies. Micha aber sprach, darum höre des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead? Und als dieser Sohn jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du wirst ihn betören und wirst es ausrichten, fahr hin und tue das. Sie müssen wissen, dass hinter den großen Auseinandersetzungen auch der Weltgeschichte geistige Vorgänge stehen, die nur in der Kraft des Heiligen Geistes durchgekämpft werden können. Ich glaube, dass die schwierigsten Auseinandersetzungen immer auf dem geistigen Gebiet liegen. Und das Wort Gottes ist der untrügliche Helfer, um die Geister zu scheiden. Sie sehen, was nicht von Gott ist und was von Gott ist. Es mag Sie oft auch verwirren, wenn Sie sagen, ich höre so viel, oder unsere jungen Leute, wenn sie Theologie studieren, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Ich kann es nur am Wort prüfen. Das Wort wird bleiben und das Wort wird die Geister scheiden. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben. Der Herr hat Unheil geredet gegen dich. Da trat herzu Herr Zedekia, der Sohn Knenas, und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Wege sollte der Geist des Herrn von mir gewichen sein, und nun durch dich zu reden? Das ist immer interessant, dass das am meisten dann Feindschaft verursacht, wenn man sagt, es ist ein Geisteskampf. Es war ja ein ganz mutiges Stück, als man war es vor 10 Jahren, Bischof Dietz Felbinger in Bayern sagte, wir stehen heute in einem großen Geisteskampf gegen den der Bekenntniskampf im Dritten Reich unvergleichlich harmloser war als der Geisteskampf, der heute in der Kirche gefochten wird. Da wurde Dietz Felbinger hart darüber attackiert, er hat das Wort nie zurückgenommen. Er meint, die heutige Auseinandersetzung und die Scheidung, die es im Raum der christlichen Kirchen gibt, sei größer als damals im Dritten Reich zwischen den Nazi-Christen und den bekennenden Christen. Vielleicht ist das Schwierige, dass es eben keine klare Scheidung gibt. Ich glaube, der ganze Streit um die Gültigkeit des Wortes Gottes, um das Amt Jesu Christi als des Gottessohnes, um die Wahrheit der Auferweckung, um seinen Sühnetod für unsere Sünden, das sind alles die Kernpunkte unseres Glaubens, um die es alles geht. Und wenn Sie dann sagen, ja, aber das ist eine Verdrehung des Evangeliums, dann heißt, wie kannst du den anderen den Glauben absprechen? Die meinen es doch auch recht. Ich bezweifle nicht, dass der Zedekia es recht meinte, aber er war verwirrt. Er hatte einen falschen Geist. Micha sprach, wahrlich, an jenem Tage wirst du sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken. Aber der König von Israel sprach, nimm Micha und bring ihn zu Ammon, dem Stadthauptmann, zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, leg diesen ins Gefängnis und speis ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder? So hat der Herr nicht durch mich geredet. Bin ich ein Lügner? Und er sprach weiter, höret alle Völker. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden. Jetzt kommt der Treppenwitz der Weltgeschichte. Jetzt sagt er, ich gehe doch nicht mit meiner
mit meinen königlichen Insignien in den Kampf. Ich will mal die Schlacht von hinten sehen und in den Kampf ziehen. Du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und sie zogen den Kampf. Er geht natürlich als einfacher Legionär in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten, ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Als nun die Obersten der Wagen, den Wagen Josaphat sahen, dachten sie, er sei der König von Israel und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie und der Herr half ihm und Gott lockte sie von ihm weg. Es ist ein Wunder, dass der Josaphat nicht umkommt. Die Güte Gottes ist größer, als wir sie je verdient haben. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an jenem Tag und der König von Israel blieb in seinem Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend und er starb, als die Sonne unterging. Und das lesen wir jetzt nimmer, das können Sie in den Königsbüchern nachlesen. Der Ahab verblutet am Eingang des Tores von Samaria, denn der Wagenlenker, der wusste ja, wen er hinten auf der Kutsche drauf hat. Dass der da, der sich so verkleidet hatte mit der einfachen Soldatenkleidern, dass es der König von Israel war. Und der hat sich natürlich nicht getraut, mit dem toten König zum Palast zurückzufahren. Denn früher war das ja so, wer eine schlechte Nachricht überbrachte, musste auch gleich sterben. Es war ein schlauer Soldat, es hat leider viel zu wenig von den schlauen Kerle gegeben. Der hat seinen Wagen untergeparkt und ist dann abgedampft und hat gedacht, ich gehe schnell auf meinen Bauernhof, nicht? Wieder zurück. Und hat den Wagen stehen lassen. Und da blutet dieser Körper aus und die Hunde leckten das Blut Ahabs. Nach dem Wort des Herrn. Hat man überhaupt nicht verstehen können, wie soll der König so verbluten, dass die Hunde sein Blut lecken. Das können Sie in Königsbüchern noch ausführlicher lesen. Da ist ja die Ahab-Geschichte erzählt. Genau sonst im Wortlaut genau das gleiche von Micha. Ein schreckliches Gottesurteil. Propheten, die nichts weiter sind als Funktionäre, die einen irdischen Betrieb über Wasser halten. Und doch, Gott ist nicht tot. Er geht mit dem Josaphat weiter. Wir machen nächstes Mal, machen wir dann vom Josaphat und kommen an dieses schöne Kapitel, das ja auch zu meinen Lieblingskapiteln gehört. Wir hatten eine Predigt einmal drüber, 2. Chronik 20, das machen wir das nächste Mal. Die Schlacht gegen die Meoniter und Moabiter und Ammoniter, wie der Josaphat siegt und die Chöre vorausziehen lässt in der Bedrohung Jerusalems. Das lohnt sich noch einmal, hier die Königsgeschichte weiterzulesen. Und ich muss schon sagen, es ist schade, wenn man das in seiner Bibel lese, nicht einmal so am Stück verfolgt, denn das ist doch wirklich eine Geschichte, durch die Gott zu uns redet und wo uns Gott so viel deutlich machen will.